An die Herren Journalisten vom Bochum-Podcast. Die Vorgänge beim Corona-Weltpokal in der Wüste Katar haben mich empört und abgestoßen. Einmal mehr hat das bayerische Vielfraß dem Ansehen aller im Bundesliga-Wald geschadet. Vorbilder drängeln sich nicht beim Impfen vor. Vorbilder schmuggeln keine Uhren und Vorbilder betonen nicht ständig, Vorbilder zu sein. Bitte verlesen Sie das viertelstündlich in Ihrer, Anführungszeichen unten, launigen Fußballrunde, Anführungszeichen oben. So, Datum, Uhrzeit. Und das geht sofort raus an die beiden Impfdrängler vom
Bochum-Podcast. Alles rund um Werder.
Flieg, kleine Brieftaube, flieg.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn.
Folge 34, Bochum-Podcast und liebes Eichhörnchen, dein Ton gefällt mir gar nicht. Dein Ton gefällt mir gar nicht. Viertelstündlich kriegen wir vielleicht nicht hin, aber das Thema grundsätzlich wollten wir auch besprechen. Und wir bedeutet meine Wenigkeit Jan Siegert und mein Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann. Schön, dass du da bist.
Hallo Jan, moin moin. Der Eichhörnchen,
ja, das hört. Ja, genau. Sag mal, ist lange her, dass wir uns gehört haben, ne? Und wessen Schuld ist es? Der Siegert kriecht zu Kreuze. Im Staube wälzt er sich. Es tut mir leid, die Arbeit frisst mich auf. Und das paart sich nicht mit meiner besten und größten Charaktereigenschaft, faule Sau.
Das heißt, du warst gar nicht mit in Katar.
Nee, ich hatte ja einen Special Forces Einsatz im tiefsten Afghanistan und da kam ich dann so schnell, kam ich dann so schnell nicht weg.
So nennt sich heute Skiurlaub in Ischgl. Ja. Ist ja gut, ich genau. Verstehe. So, wir sind schon wieder einmal um die Welt thematisch.
Ja. Nee, ich war ja in Katar eigentlich auch.
Über die wichtigen Sachen sprechen.
Ja, genau. Und die wichtigen Sachen sind in diesem Fall Katar. Verdammte Axt. Damit fangen wir gleich an, oder? Sind wir ähnlich drauf, auch emotional wie das Eichhörnchen? Zumindest in der Ausrichtung, ne?
Ja, ich weiß gar nicht. Also, man weiß ja gar nicht mehr, also... Ich meine, wir
haben. Wo soll man anfangen?
Ja, es ist ja wirklich, also eigentlich ist das so, löst das bei mir nur noch so ein Weghörreflex aus, ja. Und es wundert einen schon gar nicht mehr. Aber es ist doch immer wieder überraschend, was das für Wellen schlägt, ne? Diese Äußerungen und wie, und dass da trotz hochbezahlter Berater irgendwie da scheinbar bei diesem Verein, beim bayerischen Vielfraß, da so kein bisschen Reality-Check oder Empathie oder also so ein bisschen mehr als über einen eigenen Tellerrand raus, dass das da nicht ist, ne? Also wir können ja mal zusammenfassen. Also das Ganze ging los, glaube ich, damit, dass sie zu spät am Flughafen waren oder die Bahn war vereist in Berlin, sie wollten los, hat so lange gedauert, dann durften sie nicht mehr, weil die Gesetze halt für alle gelten und dann haben sie sich drüber aufgeregt, dass die Gesetze für alle gelten.
Und dann standen sie erstmal 7 Stunden auf dem Runway.
Ja.
Deshalb, ja, und da, das hat Herrn Hoeneß dann dazu veranlasst, einen totalen Rant loszutreten, ne?
Der da war? Was, genau.
Ja, also, er hat sich total aufgeregt und das könnte ja wohl nicht angehen und hast, also wirklich, ich weiß gar nicht, über welches der Fälle, die du jetzt gleich noch zu Ende aufführst, worüber ich mich am meisten aufregen soll. Es ist wirklich, wie abgehoben und wie realitätsfremd kann man eigentlich sein?
Ja, wohl abgehoben, wirklich. Sehr schöne Formulierung ist, wenn es um stehen gebliebene Flugzeuge geht.
Irgendwie muss man das ja kompensieren, ne?
So, und dann hat Herr Rummenigge noch einen draufgesetzt und meinte, lasst mich vor.
Ja,
ich genau. Möchte zuerst, weil ich ein Vorbild bin.
Ja, genau.
Lassen, da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr.
Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.
Ja, exakt. Ne? Das war der Mann, der von der letzten Katar- oder Saudi-Arabien-Reise diese goldene Uhr reingeschmuggelt hat. Ne? Genau. Die Vorbildfunktion. Ja, ganz und fantastisch.
Und da bemühe ich mal deinen Lieblingssatz, Karma is a bitch, denn postwendend ist Thomas Müller auf der Katar-Reise positiv auf Corona getestet worden.
Ja, wo die Bayern, glaube ich, immer noch auf der Suche sind, wem sie das in die Schuhe schieben können, ja. Die Schuld. Gleichzeitig aber sofort betont haben, dass für sie natürlich andere Regeln gelten. Also ja, keine natürlich. Quarantäne, sondern Privatchat. Ja. Ne? Und die anderen haben sich nicht angesteckt, das müsste man schon mal glauben.
Ja,
genau. Wirklich, da fällt einem wirklich nicht mehr viel zu ein.
Ja, es ist, das sind immer genau die Situationen, wo die demonstrativ vor sich hergetragene Vorbildfunktion einem Stresstest unterzogen wird. Und was kann man sagen? Beim ersten leichteren Stoß gegen diese Vorbildfunktion zerbröselt es zu Staube.
Also es ist, ja gut, aber die merken es halt als Letzte, ne? So, und dann ging ja, und das haben wir ja gemerkt hier in der Nachrichtenredaktion, wo man auch denkt, ey, als sei nicht gerade genug los, ja. Als hätte man gerade nicht, wirklich, liest man rauf und runter diesen Kram, dass sich Herr Flick mit Herrn Lauterbach, also es ging dann irgendwann, glaube ich, dass dann wurde dann der Lauterbach, der Gesundheitspolitiker von der SPD, in einem von seinen 8 Interviews, die er täglich gibt, ja, also meine ich nicht negativ, ne? Ich glaube, der macht da wirklich einen wichtigen Job, wurde dann mal gefragt, wie er das findet, dass die da mitten in Corona dahin fliegen, ja. Und meinte, nö, das ist nicht so gut. Ja. Ne? Und dann haben sie bei Bayern auf den Lauterbach draufgehauen, wenn ich das richtig,
ja. Ne? Ich habe das auch nicht richtig mitbekommen, aber ich las sowas, ja genau.
Naja, es ist ja immer der gleiche Spin, ne?
Ja,
du merkst genau. Ja, wenn da irgendwie beim DFB lief's ja genauso, wenn du dich an diese Özil, wir schweifen total ab, also die nachfolgenden Sendungen und Spielanalysen verschieben genau. Sich um 14 Minuten.
Liebes Eichhörnchen, das mit den 15 Minuten klappt nicht.
Ja, genau. Aber ich wollte es nochmal eben sagen, ne? Das ist halt immer das gleiche Muster. Erinner dich damals an diesen Streit Özil-DFB.
Ja.
Ne? Özil sagt, ich hätte mir schon gewünscht, dass der DFB da mal was gegen diese rassistischen Beleidigungen von einzelnen Leuten aus der Kurve mal was getan hätte. Ja? Ja. Dann gucken alle auf den DFB und damit da keiner über das Problem spricht, ja, wird der Spin gedreht.
Ja.
Und dann heißt es vom DFB, da müssen wir unsere ganzen Jugend- und tausenden Kindertrainer und Betreuer, die ehrenamtlich arbeiten, doch mal von Özils Vorwurf des Rassismus freisprechen.
Ja.
Wo ich denke, ey, das hat der nie gesagt.
Ja.
Aber die Diskussion.
Und auch Hoeneß und so, ne? Hoeneß, der dann auch diesen geilen Seitenhieb, das Nachtreten, so viel, der soll erstmal Leistung bringen.
Ey, wirklich. Ne? Aber du verschiebst damit die Diskussion.
Ja, klar.
Das ist halt so ein klassischer PR-Trick, der auch gerne in der Politik, ne, so, ja. Der, ne, da wird, was weiß ich, Corona, Spahn hatten wir es auch, was ist hier Impfstoff, warum haben wir immer noch keine Schnelltests, Kollege, guck auf den Kalender, ein Jahr ist rum,
ja.
Dann steht er in der Kritik und sagt dann, ich halte immer noch die gemeinsame Bestellung in Brüssel für alle Staaten für richtig. Ja, niemand hat das in Frage gestellt,
ne? Du bist echt so echt.
Ja. Aber also, es ist ja wirklich so.
Fassen wir zusammen, der FC, also gerade das Verhalten des FC Bayern, in den, lassen wir sagen, die letzten 4 bis 5 Tage ist ein wunderbares Destillat dessen, wie entrückt die Selbstwahrnehmung bei diesem Club mittlerweile ist.
Ja, aber, und dann sprechen wir über ein Turnier in der Wüste, ja, in dem Staat mit Burka-Pflicht, wo dieser Scheich einer Schiedsrichterin nicht mal die Hand gibt, weil sie eine Frau ist.
Ja.
Alter.
Ja, das fällt auch für mich unter genau diesen Aspekt. Das ist einfach so dieses, ja, aber wieso, aber Katar, also hallo, das ist doch, wir können doch nicht für alles Vorbild sein.
Alter, also, na gut.
Ja, lassen wir das.
Impfung für Eichhörnchen.
Ja, entsprechend auch die Reaktion von Frank Baumann auf der letzten Werder-PK, als er gefragt wurde, ja, was halten Sie denn davon? Herr Rummenigge hat vorgeschlagen, Fußballprofis gleich mit als erstes impfen, weil erhöht ja auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und hast du richtig gemerkt, der musste sich zusammenreißen, dass ihm nicht alles aus dem Gesicht fällt. Ja? Es ist einfach wirklich, es ist eine einzige Farce. Und entsprechend hat sich ja auch Florian Kohfeldt geäußert, der ja auch gesagt hat so, ja, nee, also Leute, komm,
ja.
Wir wissen ganz genau, wo wir hingehören und lassen wir mal die, ich baue mal auch so geil diplomatisch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Karl-Heinz Rummenigge das genau so gesagt hat.
Nee.
So, oh doch, ich kann mir das vorstellen.
Man kann sich's eigentlich nicht vorstellen, ne, aber ja. Nee, ey, harte Zeit, was da gerade so um die Plätze drumherum passiert. Auf dem Platz ist ja ganz gut, ne?
Ja, und aber neben Platz habe ich ein bisschen Schiss, ne? Das ist ja, der Siegert muss ja immer vor irgendwas Schiss haben, sonst fühlt er sich nicht, ne? Und da ist momentan
Eichhörnchen sportlich sind auch Fluchttiere.
Ja. und da es momentan sportlich, würde ich jetzt auch mal behaupten, wenig zum Schiss haben gibt, habe ich halt Schiss vor Borussia Mönchengladbach jetzt erstmal.
Ich habe heute keine Rose für dich.
Ja. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, das ja. ist...
Die Medien überschlagen sich. Oh, Kohfeldt zu Gladbach. Oh.
Aber ganz ehrlich,
weil sie treffen mich an einem wunden Punkt.
Ja, es war natürlich auch mein allererster Gedanke. Ne? Ich hatte auch Schicht, kam Eilmeldung, Rose zieht Ausstiegsoption im Sommer, ist weg. Und ich musste schnell eine Meldung schreiben und habe schon überlegt, ob ich die mit Werder Bremen anfange.
Ja. Aber also immer objektiv, die Nachrichtenredakteurin.
Immer die Spatzen pfeifen es von den Dächern, ne? Also diese Spekulation, dass Dortmund den Rose rauskaufen will und Gladbach schon länger überlegt, wen holen wir stattdessen? Und dass da der Kohfeldt, dass da unser Trainer auf dem Zettel steht, das ist ja nun nicht neu. Ne?
Wollte ich gerade sagen, und das ist ja auch ein Kompliment, ne? Also das kann man ja jetzt mal unabhängig davon festhalten.
Auf jeden Fall, ja. Also für ihn auf jeden Fall ein Kompliment. Was dann dran ist, ist eine andere Geschichte, ne?
Genau.
Aber, auf jeden Fall ist jetzt halt der erste Stein gefallen, ne? Sozusagen. Ja. Rose hat die Option gezogen. Könnte ich mir auch richtig gut vorstellen in Dortmund, auch mit den Spielern.
Ja, total. Ja, wobei, da muss man ja mal gucken. Jetzt stell dir mal vor, die schaffen die Champions League, ne? Dann werden die richtig bluten im Sommer, glaube ich.
Wer schafft die
Dortmund?
Dortmund.
Die werden richtig bluten. Ich meine, dann haben sie zwar einen Arsch voll Geld, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da so ein paar Leute, die jetzt Leistungsträger sind, dann sagen, Leute, also Champions League würde ich schon gerne. Also ich denke da an Haaland und an Sancho und
ja. So, ne?
Mal gucken. Na gut, okay. Es ist ja nicht so, dass sie da nicht genügend Geld hätten, um nochmal irgendwie auf dem Transfermarkt nachzulegen. Also sagen wir es so, Rose wird auf jeden Fall einen guten Kader haben nächstes Jahr. Da kann man, denke ich, von ausgehen.
Ich denke auch. Und Florian Kohfeldt hoffentlich
Schritt,
auch.
Ja. Ist denn der Schritt, jetzt mal, wir versuchen jetzt mal, keine Werder-Fans zu sein. Ist das etwas, was ein Trainer, also ist das spannend für einen Trainer, Gladbach? Ja, ne?
Mega, oder?
Ja. Eigentlich ein Club, der so ist wie Werder vor 10, 12 Jahren, ne?
Ja, der so ist wie Werder in gut jetzt. Also nein, aber also ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Dass Gladbach ja auch für Werder mit diesem Neuaufbau und so weiter, der ja auch eng verbunden ist mit Eberl und mit einem soliden Umfeld und seriösen Leuten und langjährigen Trainerverträgen. Und einem guten Händchen, auch für Trainer wie Rose, dass das natürlich ein Modell für Werder ist, ne? Ja. Das denke ich in jedem Fall. Und dass das attraktiv ist für einen jungen Trainer wie Kohfeldt, das glaube ich auch in jedem Fall. Die Frage ist halt, vielleicht mit gleich in die Champions League mit einem neuen Team, ob das nicht vielleicht noch eine Nummer zu groß ist für unseren Flo, ob es für ihn nicht einfacher wäre, wenn er Gladbach übernehmen würde und die im Europa League starten oder so.
Ja, aber gut, guck mal, die sind jetzt Siebter mit 33 Punkten, also die haben auf die Champions League schon 6 Punkte Rückstand, ne?
Ja, also gut, dass beide Borussias in der Tabelle am Ende hinter uns stehen werden, das ist ja klar.
Ja, nächstes Jahr. Ja, nee, aber ich in der Tat glaube ich es auch und ich glaube, ganz ehrlich, dass so ein Verein wie Gladbach genau der richtige nächste Schritt für Kohfeldt wäre, ne? Weil der Kader ist qualitativ signifikant besser. Er würde zu einem Verein gehen, der im Verhältnis zu den anderen Clubs in der Liga schon dafür bekannt ist, dass er dich relativ ruhig arbeiten lässt. Also da sind ja Werder und Gladbach sich mittlerweile schon relativ ähnlich, ne? Hast mit Eberl jemanden, der auch wie Baumann sich irgendwie immer demonstrativ vor die sportlich Verantwortlichen stellt und der auch echt smart ist, wenn es um die Zusammenstellung eines wirklich schlagkräftigen Kaders geht mit Namen, die man jetzt nicht offensichtlich auf dem Zettel hat. Ja, also offensichtlich auch wirklich ein gutes Scouting und so. Ja. Die Frage ist halt in der Tat, und das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen, das wird auch Kohfeldt nicht einschätzen können, wie ist es denn, wenn du zu einem Verein gehst, wo du wirklich null Einfluss darauf hattest, wie der Kader zusammengestellt ist? Also ist Kohfeldt einer, der einen vorhandenen Kader mit Qualität, ja, also auch gestandene Spieler und da sind dann ja auch notgedrungenerweise auch größere Egos mit dabei und so. Und dann kommst du als jemand dazu, der die ganzen Leute überhaupt nicht kennt, schafft ein Trainer es oder schafft er das, daraus ein homogenes Team mit Spirit zu formen? Das weiß er nicht, das weiß ich auch nicht.
Das macht dann halt einen guten Trainer aus. Ich glaube, in diesem Fall, wenn es denn wirklich so kommen sollte, hat er den Vorteil, dass jetzt noch ein bisschen Puffer ist. Ne? Also
ja.
Ich denke, Gladbach hat natürlich auch ein Interesse daran, jetzt möglichst schnell zumindest die Entscheidung zu treffen. Und dann hast du ja noch ein paar Monate Zeit, um den neuen Trainer dann auch in die Kaderplanung einzubinden.
Mhm.
Ne? Also da, es ist ja was anderes, wie wenn du da jetzt als Feuerwehrmann hingehst und mit dem Material arbeiten musst, das du hast. Aber noch kann er ja, könnte Kofeld ja sagen, ohne Ömer Toprak komme ich nicht.
Ja.
Den müsst ihr schon holen.
Sehr gut.
Aber ja, sag mal, gut. Wie
Kofeld geht, nimmt alle mit.
Wie, ja, nimmt alle mit. Aber wie wird denn das eingeschätzt in der Bremer Medienszene im Umfeld? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Gibt es eine Tendenz denn bei Flo?
Ja, die Bremer Medienwelt ist ja mittlerweile weitgehend nur noch Deichstube/Weserkurier. Ich würde jetzt mal sagen, die haben das zumindest auf der Seite, haben sie es ganz gut aufgearbeitet. Also sie haben eben genau die Frage gestellt, die wir uns im Prinzip auch stellen, und unter anderem, das wusste ich in der Tat nicht, sie sagen, dass Gladbach wohl am Überlegen ist. Es gibt wohl drei Namen auf deren Liste, angeblich.
Ja, Jesse
Marsch von Salzburg.
Ja.
Dann Zion von Young Boys Bern und halt eben Kofeld. Aber ich würde, glaube ich, auch, also jetzt gerade auch mit Blick auf unseren Podcast, ich fände es, glaube ich, mal viel interessanter zu überlegen, nicht, ob das für ihn interessant wäre, sondern macht er's. Weil da gibt's ja durchaus auch oder da könnte man zumindest mal gegenüberstellen, was spräche denn dafür, dass er bleibt? Fallen dir da schlagkräftige Argumente ein, die über die emotionale Verbindung hinausgehen?
Boah, ich glaube
kannst
schon.
Dir, kannst du da was, fällt dir da was ein? Also, was mir einfiele, da müsste man dann erstmal darüber streiten, ob das ein objektiver Grund ist zu bleiben. Aber er hat Werder natürlich eine Menge zu verdanken. Ne? Werder hat ihn wirklich im Sturm an ihm festgehalten, mit glücklichem Ende. Ist das was eine Rolle spielt? Bei ihm könnte ich es mir vorstellen.
Ja, aber ich glaube, das hat jetzt schon vor dieser Saison eine Rolle gespielt. Das hat er ja auch schon gesagt. Ne? Er meinte, es ist nicht selbstverständlich, dass so weitergearbeitet wird, auch in diesem Jahr schon. Ich gehe davon aus, dass er auch schon Optionen hatte, ne, nach der letzten Saison. Ich glaube auch, dass die emotionale Verbindung das stärkste Argument ist. Ne? Denn wenn du natürlich die Aussicht hast, Champions League zu spielen und du bist ambitioniert, du hast die Option, dann halt noch Gladbach, ne, und eben nicht irgendwie Hoffenheim, Leverkusen oder RB Leipzig oder, ne, sondern halt auch wirklich einen geilen Verein auch, ne, zu übernehmen, der auch schon vom Spielstil, ja, dieses Umschaltspiel, auch schon ein bisschen in die Richtung geht, wie Kofeld auch Fußball spielen lassen würde gerne, ja, oder auch schon spielen lässt teilweise.
Okay, also Punkt 1, geilen Verein, kann man drüber streiten. Punkt 2, habe ich da auch zu sehr die Kofeld-Fanboy-Brille auf, aber ich habe bei ihm das Gefühl, dass er jemand ist, der es total interessant, spannend und gut findet, wenn er so längere Projekte irgendwie von null auf aufbauen kann, ne? Und
ja.
Ich würde das Team, das er jetzt hat, und die Entwicklung, die dieses Team genommen hat seit Anfang dieser Saison, wo alle gesagt haben, ey, wenn die drin bleiben, wäre das schon ein großer Erfolg. Und wenn man dann anguckt, wie sich diese Mannschaft auch sportlich entwickelt hat, ne, und welchen Pragmatismus Kofeld offensichtlich, weiß ich noch, hast du auch Anfang der Saison nochmal explizit darauf hingewiesen, diese Veränderung, ne, vom etwas großkotzigeren, jungen, aufstrebenden Trainer, der immer mit dem Anspruch in Spiele geht, guten Fußball spielen zu wollen.
Zum tapferen kleinen Eichhörnchen hin, ja. Winning ugly.
Ja, genau. Weißt du, und jetzt hat er wirklich etwas geschaffen, was in meinen Augen, wenn man diesen Weg weitergeht und wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sie sich jetzt 21 Spieltage lang entwickelt hat, dann entsteht da was nächstes Jahr mit dem entsprechenden Durchhaltevermögen von Schlüsselspielern und Trainer eine wirklich spannende Geschichte werden kann, oder bin ich da zu blauäugig?
Nee, ganz ehrlich, ich sehe das ganz genau wie du. Und diese Sache, mach es zu deinem Projekt, ja, das ist halt gestartet und erfolgreich angelaufen bisher. Und das würde ich deine Argumentation total unterstützen. Dazu kommt auch noch, dass da noch keine Ermüdungserscheinungen sind, ja, sondern dass du mehr denn je merkst, über das Freiburg-Spiel sprechen wir ja gleich auch noch, dass da Trainer und Mannschaft an einem Strang ziehen, ja. So. Und auch das ist ja ein Argument, dieses Projekt noch weiterlaufen, noch größer zu machen. Ne? Ja. Und ich glaube auch, dass, auch wenn er natürlich schon sehr, ich glaube, der zweitdienstälteste Trainer ist mittlerweile hinter Streich, also schon als Langzeit-Trainer ja gilt, ja, kann er trotzdem jetzt mit einem zu frühen Wechsel zu einem zu großen Club, kann er sich da vieles wieder selbst kaputt machen. Was er sich da an Reputation aufbaut, ne? Wenn er jetzt, angenommen, er wechselt jetzt zu Gladbach, dann läuft's nicht gut in der Champions League, die verlieren 2-3 gute Spieler und im nächsten Winter ist er Neunter und in der Gruppenphase ausgeschieden, dann ist er nicht mehr da und dann gilt er erstmal als gescheiterter Trainer bei einem.
Ja, ich möchte auf diesem Wege Florian Kohfeldt auch nochmal an seine Worte erinnern, die ich ihm jetzt mantraartig, ich werde vielleicht auch nochmal ein T-Shirt drucken und ihm das zuschicken, wo ich sein Zitat drauf verewigen werde: Wenn mich Werder lässt, bleibe ich bis 2023. Da möchte ich ihn dann auch bitte in die Pflicht nehmen. Herr Kohfeldt, halten Sie sich an Ihr Wort.
Also ich würde es mir auch wünschen. Ich könnte die Verlockung verstehen und es gäbe auch, glaube ich, so Typen, Trainertypen, die würden ihre Großmutter verkaufen, um diesen nächsten Step zu machen, um diese Chance, ne? Und sofort nach Gladbach gehen. Bei ihm glaube ich es nicht. Und das freut mich. Und ich weiß ich nicht. Ich wäre jetzt auch nicht völlig stinkig, wenn er es dann doch machen würde. Hätte ich auch so einen gewissen Prozentsatz Restverständnis für. Ja. Aber ich glaube, dass er bleibt, aus den Gründen, die du genannt hast, und ganz ehrlich, mich würde es auch freuen.
Ja, mich auch total. Also ich glaube, das sagt halt auch viel darüber aus, wie er sich die letzten Jahre in der Öffentlichkeit immer gegeben hat. Ne, dass wir als Fans zugegebenermaßen zwar etwas subjektiv, aber zu der Einschätzung kommen, dass er, wenn dann charakterlich ein Typ ist, dem zuzutrauen ist, auch zu sagen, weißt du was, ich habe das Ding hier angefangen, das ist gerade mega spannend, das ist mein Verein, das mache ich jetzt noch ein Jahr, ich bin 38, ich kann auch nächstes Jahr noch den Step zu einem Europa League oder Champions League Anwärter machen und habe dann immer noch irgendwie 30 Jahre Trainerarbeit vor mir, also alles gut.
Richtig.
Und ich glaube, mittlerweile sollte seine fachliche Kompetenz jetzt unabhängig davon, wie Werder abschneidet, auch über die Bremer Stadtgrenzen hinaus bekannt sein. Und ich glaube, der auch in 2 Jahren, selbst wenn er mit Werder abgestiegen wäre, ja, der Junge hätte eine Reputation, die ihn auch danach ohne Probleme zu einem Verein gespült hätte, der um die internationalen Plätze mitspielt.
Ja, und dass diese Reputation da ist und seine fachliche Kompetenz anerkannt ist, zeigt ja schon, dass er da überhaupt im Gespräch ist.
Ja, und was wir halt gerade gesagt haben, ne, also auch die Art und Weise, wie wir, zugegebenermaßen auch wir, aber halt eben auch Experten, Fans und selbst Anhänger anderer Mannschaften aus der Bundesliga vor der Saison gesagt haben, Alter, Werder gibt Klaassen ab, holt keinen Ersatz, verliert das gesamte defensive Mittelfeld, die gehen sowas von sicher runter dieses Jahr. Und was er daraus gemacht hat, ne, also auch, worüber wir gerade schon kurz gesprochen haben, dieser pragmatische Angang, sich jetzt erstmal auf das Fundament Defensive zu konzentrieren, ne? Und was daraus geworden ist, also ich glaube, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gelesen, zum selben Zeitpunkt der letzten Saison hatten wir 47 Gegentore. Ja, wir haben jetzt 26, glaube ich.
Ja, krass.
Also das ist ja wirklich ein Quantensprung, ne? Wir haben, glaube ich, dieses
47
Jahr
47 hatten wir letztes Jahr.
Ja.
Das ist ja fast doppelt so viele.
Ja, genau.
Krass.
Ja, und guck, jedes Mal, wenn wir in unserem Podcast auf das vergangene Spiel gucken, ist unser Tenor immer Defensive vollkommen geil, nach vorne, uiuiui, war das schlimm. Aber ne, da ist ja dann auch das Körnchen, was man sich dann raussuchen kann und sollte und muss. Er hat es wirklich geschafft, über diesen pragmatischen Ansatz die Defensive so zu stabilisieren, dass ich mittlerweile auch gegen Mannschaften, die auf dem Papier besser sind als wir, wie beispielsweise Freiburg, ja, muss man ja auch mal sagen. Freiburg hat einen Megalauf, hat gerade erst Dortmund geschlagen. Die kommen nach Bremen und ich habe nach 20 Minuten, denke ich mir, okay, wir fangen hier heute keinen.
Ja, richtig. Ja.
Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Bielefeld, lassen wir jetzt mal hinten runterfallen, war Schnee.
Ist Schnee von gestern.
Ja. Der einzig positive Aspekt dieses Spiels, obwohl wir nicht gespielt haben, sind wir Elfter geblieben.
Ja, war ja überhaupt ein lustiger Spieltag, ne? Weil es gab, glaube ich, nur Unentschieden.
Jetzt
bis
am
auf
jetzt
das der letzte. Freitagabendspiel.
Ja, genau.
Aber
und Bayern, Bayern hat ja auch unentschieden
gespielt. Bayern hat auch unentschieden gespielt. Und alles um uns rum hat auch unentschieden gespielt. Ja. Warte, ich wollte nochmal gucken.
Nee, Köln hat verloren gegen Frankfurt, ne?
Genau, also es gab zwei Heimsiege. Sonntag Frankfurt schlägt Köln und Freitagabend Leipzig schlägt Augsburg. Ja, und sonst alles unentschieden.
Ja, genau.
Ja, also auch Bielefeld hat gepunktet und alles drumherum. Schalke spielt 0-0 bei Union.
Ja.
Ne? Mainz holt einen Punkt in Leverkusen.
Ja, das ist mir letzten Endes ist mir das Pup egal, weißt du, aber sie selbst an den, also an den Punkten, wo man zu uns aufschließen könnte, um den psychologischen Druck zu erhöhen, passiert es nicht. Und da bin ich Gott froh drum. Echt.
Ja.
Nee, das hast war du wirklich dir, gut. Hast du dir Freiburg komplett angucken können?
Ja, habe ich mir komplett angeguckt.
War sag mal, also ich in der Tat würde mich mal interessieren, weil ich habe, was ich ja immer gerne mache, während des und nach dem Spiel so ein bisschen Twitter im Auge behalten, auch was gerade was die Werder-Timeline angeht. Und das war so das erste Mal seit langem, dass meine Wahrnehmung vom Spiel eine komplett andere war, als so, was ich so häufig habe lesen können danach.
Wie hast erzähl du das Spiel mal, warum?
Gesehen? Warum? Ich will eigentlich dich erst hören, aber ich kann es auch sagen. Ich habe in der Tat das Gefühl gehabt, obwohl es ein Heimspiel war, war ich mit dem 0-0 zufrieden.
Ja.
Weil ich in der Tat die Tatsache, dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die einen irren Lauf hat. Also Freiburg spielt, glaube ich, die beste Saison seit 10 oder 12 Jahren. Ja.
Ja.
Was ich gerade schon meinte, kommen aus einem Sieg gegen Dortmund. Sie sind defensiv irre stabil und können einem nach vorne mit so Leuten wie Schmid und Grifo, die du vor 3 Jahren noch irgendwie in die zweite Liga einsortiert hättest, was die Leistung angeht, die in Freiburg wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Also sie haben wirklich eine bombenstarke Truppe, die ja defensiv genauso stabil ist wie Werder. Ja, die sind schon auch defensiv die beste Saison seit Ewigkeiten. Und gemessen an dem fand ich sowohl die Defensivleistung, also dass wir kaum was zugelassen haben, ich glaube Freiburg hatte 1 oder 2 Torschüsse, war ich wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie Toprak, Veljkovic und Friedl und dann später ja auch Moisander das handeln. War ich wirklich angetan und das hat mich total gefreut. Und das Einzige, wenn ich überhaupt einen Haar in der Suppe gefunden hätte, wäre es halt in der Tat die Chancenverwertung gewesen. Wir haben ja das erste Mal sehr lange wieder wirklich 2, 3 richtig gute Chancen gehabt, die wir einfach haben liegen lassen. Aber das ist mir dann letzten Endes egal, weil wir, wie gesagt, gegen eine Mannschaft spielen, die genau so ein Momentum hat, wie wir es gerade haben. Und wir sind da weder ins offene Messer gelaufen, noch sind wir eingebrochen, sondern wir haben uns auch hier defensiv so stabilisiert, dass das ganz klar der Punkt ist, den ich mitnehme aus dem Spiel. Und das freut mich auch.
Sehe ich genau wie du. Und also es war, wenn man mal ehrlich ist, es war ein echtes Kackspiel. Ja? Also es war ja wirklich, also wenn du nicht Fan einer dieser beiden Mannschaften bist, unerträglich. Ja, also weil ja auch niemand jetzt irgendwie richtig die Offensive gesucht hat. Ja? Mhm. So, und wie du meintest, ne, es gab diese Riesenchance für Petersen. Ne? Den er da irgendwie verstolpert, den er irgendwie so komisch ans Schienbein kriegt und der dann rechts am Tor vorbeigeht. Und in der ersten Halbzeit gab es die Riesenchance für Veljko, den er reinköpfen muss nach der Verlängerung.
Muss.
So. Aber sonst, wenn man mal ehrlich ist, viel mehr große Chancen und Offensivaktionen gab es ja nicht. Ne? Aber genau diesen Gegner Freiburg, ne, deren Stärken angenommen und bekämpft, ja. Und haben genau das was die wollten, eben nicht gemacht, ne? Sind eben nicht nachlässig und nicht leichtsinnig und nicht zu risikofreudig gewesen, weil die darauf warten, um uns dann auszukontern, ja, und dann weiter zu mauern, weil, wie du richtig sagtest, deren Defensive steht halt auch wie eine Eins. Ja. Sondern das war richtiger Abnutzungskampf, das hast du richtig gemerkt, und beide mussten auch bis zum Ende da alles geben. Und ich hatte aber trotzdem den Eindruck, irgendwie schon relativ früh, okay, 0-0 sind eigentlich alle jetzt nicht unzufrieden.
Ja, genau, das war in der Tat auch mein Eindruck, wobei Maxi sagte nach dem Spiel, er hätte sich mehr gewünscht, okay, das kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich ist letzten Endes dann auch irgendwie das Wichtigste mittlerweile, jetzt gerade wo wir uns auf das Ende der Saison hinbewegen, und wir haben ja hinten raus immer noch mal wieder ein paar Brocken dabei, wo man sagen muss, oh. Aber dann ist es in der Tat doch in erster Linie das, was nimmt die Mannschaft wohl an Erkenntnis aus solchen Spielen mit? Und ich glaube, die Erkenntnisse, oder sagen wir es so, es dürfte Kofeld nach diesem Spiel nicht schwerfallen, die positiven Dinge hervorzuheben und der Mannschaft deutlich zu machen, dass das, was dieses Spiel ihnen auf jeden Fall bringen sollte, eben weiteres Selbstvertrauen mit Blick auf die eigene Defensivleistung ist, ja. Und das sind halt eben die kleinen Puzzleteile, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das sind die kleinen Puzzleteile, die dazu führen, dass du dir immer weniger Gedanken über die Automatismen defensiv machst und dich vielleicht jetzt so langsam hinten raus peu à peu damit beschäftigen kannst, was können wir denn eigentlich jetzt auch mal wieder an ein bisschen mehr Kreativität nach vorne uns überlegen, ohne den Defensivgedanken aufzugeben. Und ich hatte in einem Interview nach dem Spiel von Kofeld, der hat irgendwo in einem Interview gesagt, es sei das erste Spiel in dieser Saison gewesen, wo er seiner Mannschaft von vor dem Spiel in der Kabine mit auf die Reise gegeben hat, ich möchte, dass ihr von hinten raus spielt, ja, und nicht versucht, rein zu überspielen, um möglichst schnell ins gegnerische Defensivdrittel zu kommen, sondern ja. Es war das erste Spiel, wo er ihnen gesagt hat, ich möchte, dass ihr es hinten raus spielt. Und ich finde, auch wenn das nach vorne noch alles andere als Gold geklappt hat, im Ansatz sah das anders aus. Ich fand wirklich, dass es im Ansatz wieder zumindest, man hat das Bemühen gesehen, bestimmte Situationen spielerischer zu lösen. Ne? Und da ist nicht im Zweifelsfall der Ball Langer Hafer und Theo Lauf,
ja. Ja,
sondern in der Tat dann lieber eher nochmal einmal den Ball hinten rum, der Flachpass ins defensive Mittelfeld, wo Maxi oder Mö die Chance hatten, den Ball anzunehmen, sich umzudrehen, um ein bisschen zu treiben. Also es sah anders aus und das gefällt mir einfach vom Ansatz schon mal besser, auch wenn da nach vorne hin noch bei weitem nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ne, wir kommen dahin, und ich fand es im Übrigen auch Körpersprache, ja. Und Art und Weise, wie er sich bewegt, Rashica wird immer besser.
Ja.
Ne? Und das wird uns hinten raus was bringen. Und jetzt ist Lücke auch wieder da. Jede Woche, wo er trainieren kann und sich nichts tut, wird ihn nach vorne bringen und ihm wieder mehr Selbstverständnis geben. Der wird hoffentlich hinten raus in dieser Saison für uns auch nochmal so wertvoll.
Ja, glaube ich auch. Wieder kleine Schrecksekunde mit Toprak, ne?
Ja, mit Veljko ja auch.
Aber ja, durchgehalten. Nee, aber würde ich noch mal unterstützen wollen, was du eben meintest, wobei mit dem kontrollierten Rausspielen, wobei dir zu Hause gegen Freiburg, wie wir eben schon festgestellt haben, auch gar nicht viel anderes übrig bleibt, weil ja, wenn du die Bälle da nach vorne haust ne, und möglichst da eine Reihe zu überspielen, das bringt nichts, weil die hinten drin stehen.
Ja, ja? Genau.
So, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass dieses spielt raus, macht vernünftigen Aufbau, dass das auch noch ein bisschen aus der Vorbereitung auf das ausgefallene Spiel in Bielefeld, dass das noch ein bisschen nachwirkte, weil ich bin mir sicher, dass die Ansage, baut vernünftig auf und ne, ihr müsst die Bälle nicht, ihr müsst nicht auf Umschalten, nicht auf Kontern die Bälle schnell nach vorne, sondern behaltet die in den eigenen Reihen, dass das auch schon die Ansage für Bielefeld war oder der Plan für Bielefeld.
Bin ich total bei dir, glaube ich auch, aber überleg mal, wie wir uns noch unterhalten haben nach dem Schalke-Spiel.
Ja.
Wo du vom Angang her auch eigentlich so hättest reingehen müssen, aber er ganz offensichtlich eben genau nicht diesen Angang gewählt hat, sondern gesagt hat, lieber erstmal auf Nummer sicher, mal gucken, was passiert, ersten 45 Minuten machen wir hier gar nichts. Ne? Und das zeugt halt auch von einer gewissen Entwicklung. Deswegen, ich bin da komplett bei dir. Er hätte das sicherlich auch schon für Bielefeld ausgegeben, weil er wahrscheinlich der Meinung ist, da ist jetzt mehr Selbstverständnis und mehr Sicherheit und wir können jetzt anfangen, uns sowas zu trauen. Aber wie gesagt, das Gegenprogramm war halt dann eben noch Schalke und Schalke ist noch gar nicht so lange her, wo wir dann wirklich nach dem Spiel da saßen und dachten, was waren denn das für erste 45 Minuten?
Ja, genau. Ja, genau, das war ja eigentlich die Geschichte, ne, dass man in dem Schalke-Spiel gemerkt hat, dass es doch funktioniert, wenn man dann doch praktisch die Strategie ändert und ab der Halbzeit selber den Ball hat.
Exakt. Ja,
sehe ich auch so. Und genau wie du meinst, und auch diese Entwicklung, dieser Reifeprozess auch als Trainer, auch als Mannschaft, und zu sagen, also was wir jetzt mutmaßen mit Bielefeld oder auch, wie du jetzt meintest, vor dem Freiburg-Spiel, dass es auch wieder um Ballbesitz, ne, um eigene Kontrolle geht und nicht nur um schnelle Umschalten, dass das natürlich auch eine Erkenntnis aus diesem Schalke-Spiel gewesen ist.
Ja, das kann gut sein. Das klingt sehr, sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja.
Ja, und das Kohfeldt sagt, ey Mensch, vielleicht sind wir ja doch schon weiter und müssen
abwarten gegen
den letzten zu Hause. Ne? Also ich glaube schon, dass sie das auch als Fehler analysiert und gesehen haben.
Ja, umso
geiler, dass es dann, wie gesagt, wir haben ja Freiburg nicht auseinandergespielt, ja, aber wir haben Ballkontrolle gehabt über weite Strecken in beiden Halbzeiten, ohne dass wir hinten anfällig waren.
Ja, genau. Genau. Ja, da muss man halt mal gucken, wie das dann ist mit so Mannschaften, die noch ein bisschen, also sowas wie Frankfurt oder so, weißt du, die dann halt noch mit ein bisschen mehr King Kong Attitüde irgendwie auf den Platz kommen und sagen, jetzt kommen wir. Aber was ich sagen muss, das ist dann halt auch wieder eine Sache mit Blick auf, wie sich der Siegert in seinem kleinen Mikrokosmos Anfang der Saison rumpelstilzchenmäßig aufregt, dass wir einen scheiß Fußball spielen, ja, und der mit den Augen rollt, wenn Kohfeldt dann nach Spieltag 4 in der Pressekonferenz mantraartig herunterbetet, dass man doch bitte Geduld haben muss und dass diese junge Mannschaft eine Entwicklung durchlaufen muss, bis da Fortschritte zu erkennen sind und man werde Fortschritte erreichen, aber es werde eben Zeit brauchen und man als Fan halt sagt, ja, laber mir nicht voll, ich will den guten Fußball sehen. Und nach Spieltag 21, man aber halt eben dann doch, wenn man mal kritisch auf sich selbst zurückblickt, sagen muss, ja, okay, verdammte Scheiße, der Trainer hat, wie soll es auch anders sein, weil der sich halt eben auch auskennt mit der Kacke, ja, aber er hat halt eben recht gehabt. Es tritt ja letzten Endes jetzt genau das ein, was er schon von Spieltag 1 erzählt hat. Ja,
ja.
Das ist eine junge Truppe und ich habe einen Plan, mit dem ich glaube, diese Mannschaft zumindest sicher in der Klasse halten zu können, aber der Plan, der ist nicht sexy. Der ist einfach nur pragmatisch. Und genau das erfüllt sich jetzt gerade. Und ich hoffe, dass es jetzt dann auch durchzieht, dass wir dann im nächsten Jahr vielleicht wieder einen kleinen Minischritt nach vorne machen können.
Ja, vielleicht auch schon am nächsten Wochenende, ne? Hashtag.
Wollte ich gerade sagen.
Hashtag stabiler.
Ja, genau. So heißt die Folge. Ausgabe. Und ist ja mittlerweile wirklich auch das, hattest du ja letzte Folge schon gesagt, weißt du was, wenn wir so weiter marschieren, dann kommen wir irgendwann nicht nur zu stabiler, sondern zu stabilo. das in der Tat, also ich glaube, dass man, wenn das eine Erkenntnis des letzten Spieltages ist, dann ist es das, dass wir immer weniger anfällig werden, einzubrechen, umzufallen, wie auch immer du es sagen willst. Und der nächste Schritt ist Hoffenheim am Sonntag.
Ja.
Ja. Wie hat Hoffenheim jetzt am Wochenende gespielt? Unentschieden, nehme ich an.
Ich gehe davon aus. Ja, Hoffenheim hat unentschieden gespielt und zwar 2-2 in Dortmund.
Ach ja, stimmt, genau. Ja, die haben sogar geführt, ne, lange, 2-1.
Ich meine auch, dann hat Haaland, glaube ich, noch einen. Ja. Oder hat er das erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber
auf jeden Fall haben sie,
2-2
kurz vor Schluss und das 2-2 kassiert. Ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall, ist das in Ordnung? Warte mal, ich gucke gerade mal. Ja, Haaland hat da noch ausgeglichen. Ja, Hoffenheim ist auch so eine
Wundertüte.
Ja, aber wirklich eine Wundertüte, ne?
Ja.
Wenn ich aber mal auf die Tabelle gucke. Ja, wir haben ja auch noch ein Spiel weniger. Wir hatten ja übrigens das Freiburg-Spiel gar nicht getippt, ne? Ich hätte 0-0 gesagt.
Ja.
Ja, wir hatten Bielefeld getippt.
Da musste ich dich davon überzeugen, von dem 0-0. Das hatte ich ja gesagt in unserem Gespräch. Danach warst du erst nicht überzeugt, aber hast dann doch eingestimmt auf den Tipp des Experten.
Genau, dann habe ich das ja auch gesagt.
Ja.
Ich das ja auch gesagt. Ich wollte das auch sagen. Ja.
Du, Hoffenheim direkt hinter uns.
Ja, punktgleich. deutlich schlechtere Tore. 39 Gegentor, was das denn für eine Katastrophenabwehr?
Ja, aber auch schon 8 mehr geschossen, ne?
Ah, scheiße. Jetzt sehe ich es auch. Ja. Ja, hat auch 6 Jahre, ja. Ja, interessant. Der Hoeneß ist da noch Trainer, ne? Der
ja, genau.
Sohn von dem Dieter Hoeneß.
Wackelt aber auch irgendwie schon gefühlt seit 8 Wochen, der Stuhl.
Ja. Ja, Hoffenheim krebst da irgendwie auch unten rum, aber natürlich mit ganz anderen. Und wir haben ja auch noch ein Spiel weniger, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, genau.
Ja.
Thomas, aber ich sag's dir, ne? wenn wir gegen Bielefeld gewinnen, 7 Punkte auf die Europa League.
Ich sag dir so nach Adam Riese.
Nach Adam Riese.
Nee, hier Gladbach kriegen wir noch. Gladbach hat nur 10 Punkte. Sieg genau. In Bielefeld, dann sind's noch 7.
Ja. Wir holen Dortmund gegen die noch.
Spielen wir noch, ne?
Ja, genau. Und gegen Dortmund auch.
Wie gesagt, ja, am letzten Spieltag. Haben wir die nicht am letzten Spieltag?
Am letzten Spieltag ist Mainz, glaube ich. Oder? Nee, Gladbach.
Gladbach ist der letzte Spieltag.
Genau, ja.
Ja, ich sag dir, dann geht's noch um die Champions League. Und und direkt nach dem Spiel, je nachdem, wie es ausgeht, unterschreibt Kofeld dann einen Vertrag. Bei uns oder bei denen?
Ja, genau. Der feine Herr vom, genau, die Schlacht um Kofeld.
Ja. Aber ich finde, NDR. Ja. Hoffenheim ist ja ein guter Gegner, um das nochmal aufzunehmen, was wir eben meinten. Ne? Wie würdest du denn rangehen gegen Hoffenheim? Da ist ja schon wieder die Frage, ist das nochmal ein Spiel für Winning Ugly, für stabil stehen und mal sehen, ob was geht am Sonntagabend? Oder ist das ein Spiel, wo man sagt, so, das ist ein Gegner, da können wir auch mit Ballkontrolle und Ballbesitz, das Spiel dominieren.
Also wenn ich Kofeld wäre und Kofeld wird jeden Abend sich dreimal per Stoßgebet gen Himmel bedanken, dass ich nicht Kofeld bin. Aber
das tun wir alle.
Ja, genau, ja, super, du Arsch. Ich würde es in der Tat gegen Hoffenheim würde ich es wieder so machen wie gegen Schalke.
Eine schlechte und eine gute Halbzeit. Oder?
Ja, aber ich würde in der Tat am Anfang, ich würde erstmal abwarten, weil ich habe immer noch Schiss vor einem ziemlichen Haufen an Hoffenheim-Spielern, die ja. auf dem Papier gefühlt immer noch echt eine irre Qualität haben. Also wenn man sich mal überlegt, so Leute wie Grillitsch oder Bebu oder, na gut, selbst Belfodil oder ja Vogt. Ne? Alles Leute, die wir auch kennen und die irgendwie schon mehrfach unter Beweis gestellt haben, schon mehrfach gezeigt haben, dass sie wirklich gute Fußballer sind. Und ich glaube, dass Hoffenheim deutlich schlechter dasteht, als sie eigentlich sein könnten. So.
Ja.
Und ich habe Dortmund ist für mich ein klares Warnsignal. Das war ein starkes Spiel. Ich habe zwar nicht alles gesehen, sondern nur ausführliche Zusammenfassungen, aber auch die Einschätzung derer, die das Spiel komplett gesehen haben, die halt sagen, ey, Hoffenheim hat wirklich Pech gehabt, die waren besser.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dass auch mit Blick auf die Entwicklung, die Hoffenheim jetzt gerade seit 2-3 Spieltagen nimmt, dass das eine Mannschaft ist, vor der wo du aufpassen musst, also wo du zumindest nicht offen anrennen darfst. Deswegen, ich gehe auch davon aus, dass Kofeld es wieder mit einer Fünferkette angehen wird. Ich meine, das hat sich ja mittlerweile auch als funktionierend erwiesen.
Ja.
Wie würdest du es denn angehen? Würdest du es anders machen?
Ja, also am System mit der Fünferkette würde ich sowieso im Moment gar nicht rütteln, ne? Weil
ja.
weil du siehst halt einfach auch müssen wir jetzt nicht nochmal sagen, wie stabil das alles ist, aber du siehst halt, dass halt auch so Leute wie Friedel unglaublich wachsen und sich sicher fühlen, ne, mit einem Mann mehr hinten in der Reihe, wie überragend Toprak das spielt und wie du auch wieder Stärken von Spielern wie Ludde freisetzt nach vorne.
Ja. Ja,
ne, genau. Die sich viel mehr um die Offensive kümmern können und es ja auch kein Zufall ist, dass unsere Außenverteidiger Tore schießen und Tore vorbereiten. Ob es jetzt Agu ist, Theo,
ja.
Ludde mit Assists. Das System kommt uns schon recht gelegen. Bei Hoffenheim ist es ja so, die haben vor der Saison gesagt, dieses Jahr liegt der Fokus auf der Europa League.
Mhm.
Ne?
Ja.
So. Und die haben ja auch am Donnerstagabend spielen die noch Europa League. Und zwar in Norwegen, meine ich. Molde kann das sein?
Ja, die spielen doch in Villarreal, oder?
Was?
Die müssen doch nach Spanien umziehen. Molde trägt doch das Heimspiel in Spanien aus, weil wegen der Einreisebeschränkung in Norwegen.
Ach echt?
Oder habe ich das jetzt komplett durcheinander gebracht, weil das muss ich mal eben nachgucken. Aber ich meine, dass genau Molde nach Villarreal fliegt. Und dort das Heimspiel austrägt. Warte mal eben, gib mir eine Sekunde, ich guck's mal eben nach.
Schau mal nach, aber so oder so ist das Spiel Donnerstag 21 Uhr, ja, und das Rückspiel dann natürlich auch eine Woche später. So, ja. Sonntagabend dann das Heimspiel von Hoffenheim gegen uns, ja. Wenn der Fokus wirklich auf der Europa League liegt und das dann halt auch noch mit dem Flug nach wo immer hin, ja, ja. verbunden ist, macht er unsere Chancen nicht gerade geringer.
Ja, das
am
stimmt.
Wochenende. Ne? Ja, gerade wenn ja, der Fokus stimmt. darauf liegt, weil dann halt auch ja. Spieler geschont werden und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir uns da hinten reinstellen müssen, okay. sondern ich glaube, dass man schon so ähnlich auftreten kann, wie wir es gegen Freiburg versucht haben. Das denke ja. ich schon.
Sie spielen übrigens in Spanien, also hab ich richtig in Erinnerung gehabt. Ja, ich habe Hoffenheim diese Saison auch relativ wenig über 90 Minuten gesehen, beziehungsweise ich glaube nur einmal, glaube ich. Ist für mich eine Wundertüte, aber die haben halt eben auch, wobei bei Kramaric ist, glaube ich, noch gar nicht sicher, ob der fit ist, ne? Kann das sein?
Das weiß ich aber, ich meine, das ist ja nun mit Abstand der beste Spieler da.
Ja, eben, genau. Ja, wobei, ja, genau. Ich weiß es auch nicht genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir tun gut daran, die nicht zu unterschätzen, was ich aber auch glaube, was da laufen wir mittlerweile bei kaum noch einem Gegner Gefahr zu unterschätzen. Da haben wir uns in der Hinrunde 2-3 Mal so sehr die Finger verbrannt, dass ich glaube, dass diese Gefahr zumindest nicht mehr besteht. Ja, es wird. Ich meine, letzten Endes muss man sich einfach mal vor Augen führen, was da für eine Chance für Werder auch liegt, ne? Wenn du jetzt, weil ich glaube, nach Hoffenheim kommt Frankfurt, dann wird's schwer, ne? Ist das nicht so?
Nach Hoffenheim kommt dann schon Frankfurt?
Ich meine, oder ich guck mal nach. Wir haben jetzt Hoffenheim.
Ja, kommt Frankfurt und dann genau. ist Pokal, ja.
Ja, genau. So, also du hast jetzt wirklich sehr spannende Wochen vor dir und du kannst jetzt, wenn du jetzt punktest, jetzt ist die Phase, wenn du jetzt wirklich gut punkten kannst, dann hast du ganz früh schon diesen ganzen Psychostress hinten raus nicht mehr.
Ja.
So, und deswegen, ich weiß halt nicht, inwiefern das eine Rolle in den Köpfen der Spieler spielt. Kohfeldt würde sich wahrscheinlich wünschen, das als Hebel für extra Motivation nehmen zu können. Hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es mal mehr, mal weniger funktioniert. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache beispielsweise, wo ich als Kohfeldt auch die Mannschaft nochmal drauf hinweisen würde. Ne? Du hast jetzt gerade echt eine total große Chance, schon relativ früh für Ruhe zu sorgen.
Ja. So. Und ohne Witz, wenn du in Hoffenheim gewinnst, ja, und wir ja auch noch das Spiel weniger haben, ne, dann sind wir vielleicht sogar schon auf dem einstelligen Tabellenplatz. Ja? Das darf man alles nicht unterschätzen, auch da die psychologische Wirkung.
Ja. Ne? Ja, und dann noch der DFB-Pokal, ne?
Ja, DFB-Pokal hast du noch so. Ja. Und jetzt spielt am Wochenende stehen vor uns ja, da habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, sind ja nun mit Stuttgart, Union und Freiburg jetzt auch noch Mannschaften im Moment auf den Plätzen 8, 9 und 10. Ich will jetzt nicht so euphorisch werden, aber die ja nun auch da jetzt nicht unbedingt zwangsläufig hingehören. So. Und wenn du dir überlegst, Freiburg spielt gegen Union nächstes Wochenende, ja, ich glaube, auch das gibt nochmal einen richtigen Push, wenn du sagst, wenn du jetzt dieses psychologisch wichtige Spiel gewinnst in Hoffenheim, ja, und dich da wirklich schon rausziehen kannst und dann noch dazu kommt, dass du plötzlich Neunter bist oder so,
ja.
Das wäre schon.
Das kann was werden, ne? Kann was machen, ja, klar.
Ja.
Ja. Ja, du, ich, du weißt, jedes Mal, wenn wir uns zu solchen Gedankenspielen hinreißen lassen, geht's gefühlt irgendwie nach hinten los.
Du musst ein bisschen aufpassen, wir haben da eine Vorbildfunktion.
Ja, genau. Ne? Rate die Aufstellung, da waren wir uns in der Defensive eigentlich einig, ne? Fünferkette so lassen.
Ja.
Das Never Change a Running System. Mittelfeld, hat dir das Mittelfeld gefallen? Möwald, Egge, Schmied?
Hat mir gefallen, ja. Wobei ich überlege, ob ich könnte mir auch vorstellen, dass in Hoffenheim das Leo spielt für Schmied.
Ne? Ja.
Und ich möchte auch bitte vorne Rashica und Lücke.
Ja, ich weiß nicht, ob Lücke schon 90 kann.
Aber, ja, aber wie lange denn noch? Wie viele Spiele sollen denn noch ausfallen?
Ja, das stimmt schon. Aber ja, da wären wir in der Tat beieinander. Also die Elf, die würde ich auch ins Spiel schicken und die würde ich auch gerne sehen. Glaubst du denn, dass Hoeneß mit irgendwelchen taktischen oder motivatorischen Tricks versuchen wird, Werder? Die sind wahrscheinlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass er jetzt hier noch irgendwie groß die mit speziellen Tricks heiß machen muss auf das Spiel, oder?
Ich glaube auch, dass sie das Spiel für die am Sonntagabend noch so weit weg ist. Ja. Die überlegen sich jetzt erstmal, ob sie in der Europa League nach Norwegen oder nach Spanien müssen.
Ja. Ja,
und genau. Wann und wie sie wieder zurückkommen und ob Thomas Müller mit im Flieger sitzt. Nein, aber ich glaube, das ist auch gut für uns, dass das für die das Spiel gegen Werder überhaupt noch nicht auf dem Zettel ist. Auch was die Personalplanung angeht, da musst du erstmal gucken, wie läuft das am Donnerstag, ne? Und so weiter. Ich glaube, dass wir da auch den Vorteil haben, dass wir uns da viel, viel akribischer und besser drauf vorbereiten können.
Vorbereiten können, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Kuhlmann. Meine Güte, jetzt ist haben wir schon wieder die Stunde fast voll gemacht. Ihr Lieben,
Gott.
Das war Folge 34 des Worum-Podcasts mit dem Blick auf das Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag um 18 Uhr. Wir entschuldigen uns nochmal dafür, beziehungsweise ich muss mich eigentlich eher dafür entschuldigen, dass die Folge vor Freiburg nichts geworden ist, was berufliche Gründe hatte.
Vielen Dank, Herr Lauterbach.
Vielen Dank, Herr Lauterbach. ja, und ansonsten drücken wir die Daumen. Es ist noch ein bisschen bis zum Wochenende. Wir sind als letztes dran gefühlt an diesem Wochenende. Kann man umso entspannter darauf gucken, was die Konkurrenz macht. Und dann eventuell auch daraus nochmal einen Motivationsschub für das Spiel in Hoffenheim, in Sinsheim nehmen. Mein lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich mal wieder sehr gefreut und hat total Spaß gemacht. Drücken wir die Daumen. Und ansonsten, schöne Restwoche und gutes Spiel. Und wir hören uns nach Hoffenheim wieder. Macht's gut.
Gute Woche, gutes Spiel.